In unserer Folge 8 sind wir unsere Top 5 im Bereich Komödien durchgegangen. Wir wollten es uns heute relativ einfach machen, haben es uns aber aufgrund unserer Entscheidung sogar wesentlich schwerer gemacht, indem wir uns nicht einen einzigen Film anschauen, sondern gleich 10 Filme an sich durchgehen. Und über genau diese Auswahl sprechen wir heute im Podcast Die Movie Buddies. Ich bin wie immer euer Filmfreak Rich und wie auch sonst immer sitzt bei mir mein Kumpel
Patrick. Servus!
Und um da schon mal eine kleine Einleitung zu kriegen, Patrick, was ist für dich Action? Was muss ein Film beinhalten, dass du sagst, das ist geiler Action-Scheiß?
Was ist ein geiler Actionfilm? Actionfilm unter Wikipedia finden wir eine ganz eindeutige Sache. Ein Filmgenre, das vorwiegend aus Verfolgungsjagen, Kämpfen, Schießereien und Explosionen und Stunts besteht. Aber es ist viel, viel mehr, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Also Actionfilme sind gerade in der heutigen Zeit viel mehr als nur eine gewisse Form von Stunts oder wie es Wikipedia so schön formuliert, sondern aus meiner Sicht raus auch der Soundtrack. Also gerade mit einem Soundtrack kannst du eigentlich einen Film mit der richtigen Action oder mit der richtigen Note versehen. Ne? Weil was ist die beste Action-Szene oder Verfolgungsjagd ohne passenden Soundtrack ohne treibenden Soundtrack, wo du sagst, ey, das fesselt mich jetzt richtig.
Aber nicht nur das, sondern auch die Tiefe eines Films, wo es nicht nur halt um Ballereien, Schießereien, Autos fliegen wild durch die Luft, wo du siehst, okay, sondern einfach die Tiefe, diese 80er-Jahre-Buddy-Komödien, die wir alle kennen, wo ich sage, okay, diese Beziehung zwischen zwei Schauspielern, die meistens bei vielen Filmen aus den 80er-Jahren nicht nur im Film gespielt wird, sondern die sind dadurch bis heute, wenn sie noch leben, wirkliche Freundschaften geworden.
Also du sagst es ja gerade selber, die Buddy-Komödien bzw. Buddy-Action-Komödien. Ich denke mal, die beiden Urgroßväter einer jeden Action-Buddy-Komödie sind und bleiben Bud Spencer und Terence Hill.
Aus 70er, ja.
Wollte ich gerade sagen, sind wir uns da einig? Also
natürlich.
Ich glaube, das ist so das absolute...
Die Italo-Western, die jeder kennt, klar.
Ja, nicht nur das. Die ganzen Filme, die in der Neuzeit spielen, das sind also das Dream-Team der Action.
Ist los, es gibt nur eins für mich.
Und das wäre dann für dich...
Lethal Weapon, Danny Glover und Mel Gibson in ihren Paraderollen.
Ja.
Perfekt geschauspielert, auf den Punkt gebracht, der Soundtrack in allen 4 Teilen, auf den Punkt von Eric Clapton. Es gibt nichts Besseres.
Ja, also da stimme ich dir auch definitiv zu. Lethal Weapon ist nach wie vor auch in der heutigen Zeit noch eine der besten Buddy-Action-Komödien überhaupt. Wir haben teilweise auch noch einen kleinen, sag ich mal, vorsichtig, ja, nicht unbedingt Generationenkonflikt, weil so viel älter ist ja Danny Glover im Vergleich zu Mel Gibson nicht.
Nein.
Aber allein schon die Lebensweisen, die beide in den Filmen zumindest darstellen, war ja Mel Gibson eher so dieser lockere Einzelgänger. Und Danny Glover hat ja diesen gefestigten Familienvater gespielt, der kurz vor seiner Pensionierung steht. Aber das dann halt trotzdem noch über 3 weitere Filme dann hinauszieht. Und das war also sensationell, wie die beiden auch vor der Kamera harmoniert haben. Ich glaube, das war das Erfolgsrezept von der ganzen Geschichte.
Ja.
Weniger die Action und auch die Shootouts, Verfolgungsjagden, Stunts.
Wie sie miteinander harmoniert haben. Genauso, wo wir gesagt haben, der Soundtrack auf dem Punkt.
Ja, und perfekt. Genau das ist was, wo einen Film ausmacht, wie die Darsteller miteinander auch harmonieren, dass man sagt, ja, da stimmt die Chemie, da passt alles, weil egal, was du für einen Stunt bringst, was du für eine Geschichte erzählst, das ist alles nichts wert, wenn sich die Darsteller nicht einig sind oder eins sind.
Da gibt es auch einige Filme, die sind zwar Hits geworden im Nachhinein, aber du merkst in den Filmen...
Ich wollte es gerade sagen, da fällt mir zum Beispiel ganz spontan Vertrauter Feind mit Harrison Ford und Brad Pitt ein.
Als Beispiel.
Die beiden haben sich am Set bekriegt, dass es nur so raucht, aber im Film haben sie es dennoch rübergebracht, dass eine Zuneigung entsteht, Freundschaft. Gut, da siehst du eigentlich auch, was wirkliche Schauspielerei bedeutet. Aber wir haben ja auch so viele Beispiele, wo man dann einfach sagen...
Ich wollte nicht auf einen ganz anderen Film hinaus, sondern nämlich einer unserer auch Lieblingsfilme, Last Boy Scout.
Ja, Last Boy Scout, also...
Die haben sich aufs Blut gehasst.
Haben die sich gehasst? Das habe ich gar nicht gewusst.
Ich hatte einen Artikel zu Hause in der Retro-Film was steht wirklich drin? Geben sie es beide, haben sie auch in Interviews zugegeben, dass sie sich am Set wirklich fast in den Haaren hatten und in die Gurgel.
Okay, das habe ich echt nicht gewusst. Und dabei machen die doch so einen geilen Job Kamera zusammen.
Perfekt. Aber hinter der Kamera, was da abgegangen sind, die haben sich Streiche gespielt, ohne Scheiß.
Ja, okay, Streiche spielen ist was anderes
aber als... Aber ich scheiß nicht den anderen in einem Wohnwagen und dann spiel's nicht runter.
Naja, gut, also da muss ich ganz ehrlich sagen, das...
Und ich sage jetzt nicht, wer, aber es ist, also es ist nachzulesen, wer wen...
Ja, okay. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, das hat mein Bruder und ich bei meiner Schwester zu Hause auch schon gebracht.
Ja, aber...
Also das, und wir sind uns auch völlig harmonisch, also das war jetzt auch nichts Böses, ja, dass wir sagen, wir wollen ihr jetzt irgendwie Schaden zufügen, sondern wir haben ihr halt einfach was dagelassen. Es haben bloß noch die Bastelaugen gefehlt, dass Mr. Hanky aus der Toilette rausglotzt, aber das dürfen wir uns heute auch noch anhören, diese Geschichten. Aber lange Rede, kurzer Sinn, Patrick... Deine Top 5, die steht?
Im Kopf, ja.
Gut, ich habe mir nämlich meine Top 5 auch bereitgelegt. Was ist dein letzter Platz, Platz Nummer 5 in deinem Action-Genre?
Also mein fünfter Platz ist ein Film aus den späten 80er Jahren. Sylvester Stallone und Kurt Russell in einer geilen Buddy-Komödie. Tango und Cash.
Alter, super, ich liebe ihn. Tango und Cash Hammer. Ist... Sensationell. Also einer.
Passt für mich auch, obwohl er letzter Platz ist, aber alles. Es ist, die harmonieren zusammen, die Schauspieler sind super, die Story dahinter, Terry Hatcher noch jung, super, wie sie das darstellt in diesem Tanzclub.
Hammer.
Perfekt. Kurt Russell in einem Frauenkostüm oder eigentlich nur.
Die beste Szene überhaupt. Lesbische Bienen auf heißen Maschinen.
Geil, ja.
Unglaublich geil. Also da passt tatsächlich alles. Also da würde ich dir sogar uneingeschränkt beipflichten. Tango und Cash. Ich habe ihn leider so nicht auf meiner Liste, weil wo fängst du an, wo hörst du auf? Das ist ähnlich wie bei unseren Komödien gewesen. Ich kann es auch nur im Action-Bereich wieder sagen. Hätte ich jetzt alle Filme aufzählen müssen, die ich da mit reingenommen oder mit reinnehmen würde, wäre ich auch bei einer Top 100 oder Top 200 sogar.
Ich war erst bei 20 und muss mich dann eine Runde reduzieren.
Da stimme ich dir aber wirklich zu, dass Tango und Cash wirklich einer der geilsten Action-Thriller-Komödien, Buddy-Komödien ist, die wir überhaupt haben.
Ja.
Leute, wer es noch nicht gesehen hat, Tango und Cash mit Sylvester Stallone und Kurt Russell.
Immer wieder sehenswert.
Immer wieder. Also, wenn der nicht einmal irgendwo läuft, ich lege den mir mindestens wirklich 3-4 Mal im Jahr, lege ich mir den raus.
Ebenso.
Und dann wird der angeschaut. Da ist es eben auch eine kleine Empfehlung noch, sich die Blu-ray zuzulegen, weil nur auf der Blu-ray, anders als es damals sogar auf DVD noch der Fall war, ist er uncut.
Die 18er Version.
Genau.
Macht es ein bisschen runder.
Nicht nur runder, sondern man hat die Gefängnisszene, in der die beiden dann auch gefoltert werden, ist wirklich in ihrer ungeschnittenen Originallänge mit drin.
Obwohl man nichts sieht, wirklich.
Ja, es geht halt einfach nur um die Thematik Folter und das hat man damals in den 80er Jahren, hat man das als extrem verwerflich angesehen und hat das dann in allen Ausstrahlungen im Fernsehen als auch auf DVD als erstes rausgekürzt. Und dann kam er natürlich ab 18 raus. Jetzt ist er, glaube ich, sogar ungeschnitten ab 16 neu bewertet worden. Aber schaut euch den an, da passt alles. Also auch die Action, die Shootouts.
Perfekt.
Hammer.
Was ist dein fünfter Platz?
Ich muss nochmal gucken. Also mein fünfter Platz, du hast ihn gerade angesprochen, ist tatsächlich Last Boy Scout mit Bruce Willis und Damon Wayans.
Sensationell. Aber wie wir schon gesagt haben, du merkst im Film, sie können sich nicht leiden, aber... bringen es lustig rüber.
Aber ich glaube auch genau das ist diese Würze, die da mit reinfällt, weil du weißt nicht, welcher von diesen bösen Sprüchen ist denn jetzt tatsächlich ernst gemeint. Und die können aber auch ihre Sprüche dementsprechend gut rüberbringen. Die können sich beleidigen und das ist aber gut für den Film.
Perfekt, ja. Diesen abgehalfterten Kopf, wo Bruce Willis spielt, perfekt.
Und da sind auch die Dialoge so unglaublich gut.
Hammer geschrieben, Hammer, wirklich.
Weil es passt halt alles. Ne? Sämtliche Antworten sind eigentlich immer nur auf Provokation aus.
Ja.
Und die Action passt natürlich auch vom Gewaltgrad her. Ist er ein bisschen blutiger als die normalen Actionfilme heute. Aber das sind halt die 80er gewesen.
Ja. Und nachdem du jetzt ja deinen fünften Platz schon gesagt hattest, muss ich meinen vierten nicht mehr sagen, weil bei mir ist Last Boy Scout der vierte Platz.
Ah, okay.
Weil auch Minimum 4-5 Mal im Jahr einfach
Auch geil.
laufen. Auch weil meine Frau ihn sehr gerne anschaut, muss ich auch dazu sagen.
Vor allem, das ist noch eine gewisse Form von Action.
Unterhaltungswert.
Mit Unterhaltungswert, wie du so schön sagst, wo sich aber auch Frauen angucken können,
Ja.
ohne zu sagen, der ist bis zum Haaransatz vollgepumpt mit Testosteron, schau mal die Muskeln, das passt ja gar nicht mehr da dazu.
Übertriebene Schießereien, Explosionen etc., sondern die sind genau gewürzt, super gesetzt, nicht übertrieben,
Ja.
sondern genauso diese Szene, ja, sie ist zwar sehr vulgär, wo Bruce Willis erschossen werden soll, na, frag mich wieder, wie deine Mutter ist. Perfekt.
Das ist halt einfach
Bruce Willis.
Bruce Willis Action oder die Bruce Willis Unterhaltung, die sich Männer in unserem Alter auch mit unseren Sehgewohnheiten gewünscht haben und in vollem Umfang geliefert bekommen haben.
Perfekt.
Gut, dann setze ich gleich mit meinem Platz Nummer
Bitte.
4 fort und ich konnte mich jetzt tatsächlich nicht entscheiden zwischen dem ersten oder dem zweiten Teil, weil alles, was danach gekommen ist in dieser ganzen Reihe, war, finde ich, reiner Blödsinn. Aber ich sage es jetzt einfach mal knallehart raus: Arnold Schwarzeneggers Paraderolle als Terminator.
Ist bei mir leider rausgeflogen. Super Film, keine Frage. Aber bei mir, ja, ich habe ihn aus den Top 5 rausschmeißen müssen, weil es viel bessere Filme gibt für mich.
Ich sehe das ein bisschen anders. Ich sehe es nur ein bisschen nostalgischer, weil ich einfach sage, Terminator 1 war der Startschuss für eine komplette Reihe, die ja auch in unserer Popkultur dann für
Hast du ihn
unglaubliche
gesehen? Oh, hast du das gesehen?
Umsätze
Perfekt.
auch gesorgt hat.
Ja.
Also allein schon Merchandising, Videospiele, dann Actionfiguren,
Perfekt.
Soundtracks und alles, was dann noch im
Aber nach dem
Bereich
zweiten Teil ist es ja
Terminator.
leider.
Ja, und gerade was auch James Cameron anbelangt, ob das jetzt der Übergang von Alien 1 auf 2 war, Terminator 1 und 2,
Perfekt umgesetzt
da
jeweils.
muss ich auch ganz ehrlich sagen, da weiß ich nicht, ob ich jetzt sage, die ersten Teile, die Originalfilme, sind besser als der zweite Teil oder sogar, dass die Fortsetzungen besser waren.
Ja.
Weil James Cameron hat ja Aliens die Rückkehr gedreht und auch
Terminator
den
2.
Terminator 2, die Tag der Abrechnung.
Beides
Und
sind super. Keine Frage.
er versteht sein Handwerk.
Ja.
Und da musst du echt sagen, er hat eine ganz neue Komponente reingebracht, während ja die Originalfilme ein bisschen mehr auf Tiefgang gesetzt haben, waren dann die James Cameron-Fortsetzungen
Auf Action getrimmt,
eiskalt.
aber so auf Action getrimmt, dass es Unterhaltungswert hat. Das muss man dazu sagen.
Genau, eiskalt auf Action getrimmt mit wesentlich mehr Explosionen, mehr Action, Shootouts und hast du nicht gesehen, aber trotzdem geil.
Perfekt. Das ist ja genauso wie jetzt bei Alien, das Wesen aus einer fremden Welt, wo dann der zweite Teil schon viel gesagt hat, nur wegen dem Titel Aliens. Was machst du, wenn du das eine Alien schon diese ganze Crew umbringt? Und jetzt hast du mehrere. Und diese Thematik
Jetzt hast du sogar einen
damals
ganzen
schon.
Planeten im Endeffekt.
Wir schweifen zu weit ab, aber das ist perfekt umgesetzt. Genauso wie bei Terminator. Das ist ja genauso, wo dann plötzlich hast du zwei Maschinen. So muss man es ja dann auch wieder sehen. So würde ich die Überleitung finden. Wo er
Ja.
sagt, am Anfang
Es
hast du
war immer eine
ja
Steigerung
nur.
dabei.
Und das hat James Cameron perfekt auf den Punkt gebracht.
Ja, also was das angeht, möchte ich tatsächlich Terminator 1 und Terminator 2 auf eine Stufe stellen.
Perfekt.
Weil ich mich
Ja.
tatsächlich nicht entscheiden könnte zwischen dem ersten und dem zweiten Teil. Es ist aber nichtsdestotrotz Schwarzenegger auch eine Action-Ikone.
Zur damaligen Zeit ein Held.
Ja, also wir haben auch, jetzt wo wir es gerade angesprochen haben, Action-Regisseure. Ich habe mir da jetzt ein paar rausgeschrieben. Die bekanntesten und ich glaube auch größten Action-Regisseure, die wir in unserer Zeit haben, ist zum einen, brauche ich, denke ich mal, nicht weiter erläutern, Michael Bay.
Ja.
Michael Bay ist bekannt für Filme wie The Rock, Bad Boys.
Die ganzen, nicht Terminator-Scheiße,
Die
mal raus.
ganze
Transformers würde ich
Transformers-Reihe.
sagen, ja.
Und er hat ja dann mit seiner Produktionsfirma Platin Dunes, hat er sich dann im Horror-Genre auch breit gemacht.
Ja.
Er hatte unter anderem die Finger in dem Remake zu Texas Chainsaw Massacre. Und The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning. Müsste ich jetzt auch raten, sogar bei der Neuverfilmung von Freitag der 13. Da möchte ich mich jetzt aber nicht festlegen. Dann als nächstes haben wir Hongkong-Legende John Woo. Wir hatten ihn schon mal erwähnt in unserem Podcast zu Face Off. Er hat unter anderem Filme gedreht wie Operation Broken Arrow. Meines Erachtens ein sensationeller Actionfilm, der von seinen Hauptdarstellern John Travolta und Christian Slater
perfekt
super getragen wird. Ist zum Beispiel auch bei mir ein Film, den ich mir mindestens 3-4 Mal im Jahr ebenfalls anschaue.
Ist aber bei mir leider aus den Top 10 rausgekickt.
Leider ja. Dann Harte Ziele mit Jean-Claude Van Damme.
Perfekt.
John Woos erste Hollywood-Regiearbeit. Und er hatte mit seinem Hauptdarsteller Jean-Claude Van Damme unglaublich viele Probleme, weil Jean-Claude Van Damme damals auf dem Höhepunkt, auf dem Zenit seiner Karriere stand und hat natürlich dementsprechend riesige Star-Allüren an den Tag gelegt. Ja, wer nicht zum Dreh pünktlich erschienen ist, war Jean-Claude Van Damme. Wer Probleme geäußert hat im Punkto Kamerawinkel und Einstellung, war Jean-Claude Van Damme. Weil, und wir müssen es zugeben, er hat einen mega geilen Arm, einen mega geilen Bizeps. Und der war aus seiner Sicht raus nie richtig ausgeleuchtet. Er wollte den immer brachial in Szene gesetzt haben. Okay. Aber wer bist du schon, dass du einem Meister wie John Woo ins Handwerk pusht? Ja? Wir hatten mit Richard Donner, der die Lethal Weapon-Reihe ins Leben gerufen hat, haben wir den nächsten Regisseur.
Leider vor ein paar Jahren verstorben.
Leider ja.
Aber gut, war auch schon über 90, 95 oder 96, wo er verstorben ist.
Als nächsten würde ich zum Beispiel auch einen Christopher Nolan mit auf den Tisch werfen.
Batman Begins, The Dark Knight.
Ich würde mal sagen, die komplette, genau, ich würde jetzt verallgemeinern, die Dark Knight-Reihe, dann Inception zum Beispiel.
Auch gut, ja.
Also Christopher Nolan bringt ja nicht nur brachiale Action, sondern er hat auch unglaublich viel Tiefgang in seinen Filmen.
Ja.
Wie zum Beispiel der, wie hieß er denn?
Interstellar.
Nicht nur Interstellar, Memento zum Beispiel. Der Film läuft in seiner Farbvariante, erzählt er die Geschichte in der Gegenwart. Die ganzen Rückblenden sind rückwärts erzählt. Also Schwarz-Weiß-Einstellungen sind die Rückblenden. Und der Film läuft sowohl vorwärts als auch rückwärts und trifft sich die Geschichte in der Mitte.
Perfekt, ja. Cool erzählt.
Und da war Christopher Nolan immer schon ein Garant für sensationelle Erfolge. Dann haben wir noch einen Simon West, der mit den Expendables auch einen unglaublich guten Kinoerfolg feiern konnte, der dann gleich 3 Fortsetzungen nach sich zog. Con Air war ebenfalls ein Film von ihm. Auch noch zu erwähnen wären die beiden Scott-Brüder, waren es glaube ich?
Ja.
Tony Scott und Ridley Scott.
Und Ridley Scott ist ja eher für diese tiefgründigen Filme verantwortlich, sei es das sein Meisterwerk für mich, Alien. Oder auch Gladiator. Und Tony Scott ist ja eher berühmt in der wirklichen Action-Filmreihen wie Tage des Donners. Ebenso, was wir alle lieben, Top Gun.
Ja.
Und wo wir schon was. Also, ich finde den besseren Teil Beverly Hills Cop 2.
Ja.
Und vor allem, wo wir gerade schon hatten, wo wir, also für dich Platz 4, für mich auch. Nein, für dich Platz 5, für mich Platz 4. Wo wir gerade darüber geredet haben, Last Boy Scout.
Ja, definitiv. Also er versteht sein Handwerk im Action-Bereich. Ja. Da macht diesen Leuten, diesen ganzen Regisseuren, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, macht so schnell keiner was vor. Und ich glaube, da kommt auch so schnell gar keiner ran. Aus meiner Sicht jetzt jedenfalls nicht.
Die lieben ihr Handwerk. Du merkst bei manchen Regisseuren, egal in welchen Filmgenre sie gerade tätig sind, dass sie wirklich Begeisterung, also bei Ridley Scott, du merkst langsam, bis er alt wird, ich nehme es mal bei Ridley Scott her, aber die Filme, die in den 70er, 80er, 90er Jahren bei ihm entstanden sind, du merkst genau auf dem Punkt, wo er, ich schaue drauf, wie er seine Filme haben möchte, wo sein Augenmerk, was er uns als Zuschauer zeigen möchte. Und das ist wichtig.
Genauso wie ein Walter Hill zum Beispiel, hat auch sensationelle Actionfilme gedreht. Wir müssen ihn aber auch jetzt im Vorfeld schon gleich mal mit reinnehmen. Ein Sylvester Stallone dreht ja auch sehr viele Actionfilme.
Ja.
Er selber spielt ja dann mit die Hauptrollen und er war tatsächlich jemand, der gesagt hat, wenn ich Actionfilme mache, dann müssen die Explosionen echt sein. Er braucht es, die Hitze, die er spürt. Er braucht die Brocken, die einem um die Ohren fliegen. Er ist noch wirklich von der alten Garde und das schätze ich auch an ihm. Völlig gleich, welcher Film das ist, er bringt das immer geil rüber.
Ja.
Und diese Überleitung mit Sylvester Stallone bringt mich schon zu meinem Platz Nummer 3.
Der wäre
Cliffhanger. Oh, nur die Starken überleben. Und mit John Lithgow als Gegenspieler hat man auch noch einen richtig guten Hammer. Fiesling, der überall ja in Perfektion den Bösewicht gespielt hat.
Ja.
Und er ist und bleibt ein unglaublich unterhaltsamer, brachialer, gewalttätiger Actionfilm.
Unübertroffen.
Der eine ganze Zeit lang sogar indiziert war, den du unterm Ladentisch nur bekommen hast, der so ungeschnitten gar nicht im freien Verkauf erhältlich war. Inzwischen ist das mit einer FSK 18 Neubewertung wieder was ganz was anderes. Aber die Betrachtungsweise von Gewalt hat sich ja in den letzten 10 Jahren, 20 Jahren vielleicht geändert. Komplett geändert. Die absoluten No-Gos von damals sind inzwischen gang und gäbe. Siehe ein Predator mit Arnold Schwarzenegger zum Beispiel.
Ja.
War früher auch indiziert, jetzt mit einer normalen FSK 16 Freigabe in der ungeschnittenen Originalfassung frei erhältlich. Und ja, Stallone hat mit Cliffhanger damals einen unglaublich guten Actionfilm oder Action-Thriller gebracht, der, wo ist er gedreht worden? Sogar, glaube ich, in den Bayerischen oder Schweizer Alpen.
In den Dolomiten.
Ja, der in den Dolomiten gedreht worden ist. Hätte ich das gewusst, ich hätte mir irgendein Zimmer gemietet und hätte dann die Szenen von der Ferne aus mit dem Fernglas wegen mir beobachtet oder sonst irgendwas. Wäre auf jeden Fall geil gewesen. Und da passt aber auch alles. Sicherlich hat der Film die eine oder andere kleine Schwachstelle, also ein kleiner Filmfehler, der mir auch relativ schnell aufgefallen ist, ist der Flugzeugabsturz. Weil es gibt diese kleine Einstellung, in der das Flugzeug abstürzt und dann am Rand einer tiefen Klippe zum Stillstand kommt. Und die nächste Kamerafahrt ist dann direkt neben dem Flugzeug und da ist plötzlich keine Klippe mehr. Aber das ist ganz, ganz egal. Das macht überhaupt nichts aus. Aber das macht den Film auf keinen Fall schlechter.
Er ist trotzdem sehr zu empfehlen, sehenswert.
Und es sind auch diese kleinen One-Liner, die den
Sprüche.
Film, ja, perfekt. Die den Film auch so abrunden. Bestes Beispiel, wo er das Geld verbrennt und zu seiner Begleiterin dann eben sagt, ja, Geld rennt mir ziemlich, und die Heizkosten sind dieses Jahr gigantisch hoch.
Perfekt.
Und das ist halt einfach diese Unterhaltung, dieser Wortwitz aus den 80er-90er Jahren.
Ja.
Und sowas kennen die Kiddies, sage ich jetzt auch mal unter Anführungsstrichen gesetzt, heutzutage fast gar nicht mehr.
Ja, weil es auch ihnen nicht so näher gebracht wird. In den heutigen Filmen oder Actionfilmen verwendet man kein Wortwitz wirklich mehr. Aber das bringt mich zu meiner Nummer 3 mit Wortwitz.
Okay.
Einer mit der besten, also inoffiziell die erste Buddy-Komödie, die gedreht worden ist.
Ich bin gespannt.
Sein erster Film nach Saturday Night. Und es ist Eddie Murphy und Nick Nolte in nur 48 Stunden. Dieses Blabbermaul, dieser eiskalte Kopf. Ich finde, einer der schwärzesten Komödien. Ja.
Vorsicht, sag das Wort schwarz nicht so laut. Ja. Nein, aber es ist tatsächlich.
Perfekt. Eddie Murphy zum ersten Mal in einer Hauptrolle zu sehen. Perfekt.
Ja, und dann aber so harmonisch. Und es war ja zum Beispiel, glaube ich, zu meinen, eine der ersten Produktionen, wo man ein schwarz-weißes Duo vor die Kamera gestellt hat.
Und das erste halt, die erste Buddy, also dieser Film geht als erste Buddy-Komödie. Aufgrund dessen, weil vorher, wie du schon vorher gesagt hattest, mit Bud Spencer und Terence Hill, ja, aber nicht in diesem Umfang und nicht mit dieser Action, nein, gab es nie.
Mir fällt zum Beispiel jetzt noch mit einem schwarz-weißen Duo vor der Kamera auf Anhieb gleich noch ein. Es war damals Carl Weathers mit Tony Curtis.
Ja.
Nein, sorry, es war Sidney Poitier und Tony Curtis in nicht auf der Flucht. Flucht in Ketten.
Ja, stimmt.
Hat Jahre später ein Remake bekommen. Das war dann mit Carl Weathers.
Ja, aber kommt halt nicht an Eddie Murphy. Du merkst von der Pike auf an, dass er sein Handwerk in Saturday Night gelernt hat, diesen Wortwitz, diesen schwarzen Humor, diese, ich will nicht sagen fäkal,
diesen Sarkasmus.
Diesen Sarkasmus gab es vorher leicht auch schon in Filmen davor, aber nicht so perfekt auf den Punkt gebracht wie Eddie Murphy und Nick Nolte. Beide harmonieren und es gegenseitig, sie hassen sich von der ersten Sekunde eigentlich an, wo sie sich treffen oder
irgendwas. War es bei denen dann auch ähnlich wie bei Bruce Willis und Damon Wayans, dass die sich ebenfalls nicht ausstehen konnten? Nein, oder haben die tatsächlich harmoniert?
Die haben harmoniert. Also okay. Wenn man da nachliest zu diesem Film, das Einzige, der auch bei Beverly Hills Cop den Bösewicht in Beverly Hills Cop spielt, aber in dem Film den Polizisten, der im Hotel dann umgebracht wird, ja. Mir fällt der Name dazu nicht ein, er hat dann ja Nick Nolte, seine Frau, aber ausgespannt. Und das wären das eher Alter. Eigentlich. Ja.
Was für eine Arschlochaktion. Ja. Das ist ja richtig, also das ist ja richtig mies. Puso. Wir haben von verschiedenen Regisseuren gesprochen und jeder kommt teilweise auch aus einem anderen Land. Und jedes Land hat ja gefühlt andere Erzählweisen.
Oder bevorzugungsweise, was er in einem Actionfilm sehen möchte. Nennen wir es mal so, würde ich eher behaupten. Weil es gibt ja verschiedene Arten, eine Darstellung eines Actionfilms, sei es jetzt aus Amerika, wo die brachiale Action, sei es eine Verfolgungsjagd mit einer Auto, die Explosion, die Autos fliegen wild durch die Luft, und dann denkst, okay, das ist ein Actionfilm. Ja. Dann gibt es aber andere Filme, wie aus, ich sage es mal, skandinavischen Filme, wo dann ja das ganz anders dargestellt wird, wo dann einfach durch Brutalität der Darsteller, nicht die Brutalität, dass das Auto explodiert, sondern einfach die Darstellung, wie die Leute das dann darstellen.
Ja. Und in genau dem Bereich habe ich dann ein bisschen Recherche betrieben. Es gibt ja den bekanntesten Zweig, wäre dann das sogenannte Hongkong-Kino oder Hongkong-Action-Kino. Und das ist ja international hoch angesehen. Als Regisseur haben wir da zum Beispiel unseren John Woo, den wir in unserem anderen Podcast schon mal erwähnt haben und auch in diesem Podcast schon erwähnt haben. Von dem ist zum Beispiel der Film Bullet in the Head. Also John Woo ist im internationalen Kino bekannt. Und als Darsteller brauche ich, glaube ich, nicht groß vorstellen, aus meiner Sicht raus, einer der besten, größten, sensationellsten, spektakulärsten Action-Darsteller, Jackie Chan.
Perfekt. Ja, der ist seine Kunst von der Pike auf, von
als kleines Kind.
Kleines Kind.
Ja, seine Eltern haben ihn tatsächlich weggegeben in diese
Hongkong-Schule.
In diese Schule, genau. Und da wurde er als kleines Kind schon drauf getrimmt. Körperbeherrschung, Akrobatik, Tanz etc.
Das merkst du ja auch. Seine Stunts selber machen, was er sich nicht alles. Also wenn er ein Knochen nicht gebrochen hat, ist es schon eine Kunst.
Ja, also das hat er selber zugegeben. Es gibt in seinem ganzen Körper nicht einen einzigen Knochen, den er sich nicht mindestens 2, 3 oder sogar 4 Mal gebrochen hat.
Perfide.
Und dann aber immer wieder weitergemacht hat.
Ja.
Im Making-of zu Rumble in the Bronx siehst du ja, wie er von dieser Brücke auf dieses Hovercraft rüberspringt und sich dort dann den Fuß bricht.
Ja.
Und er hat sich, weil er in keinen Schuh mehr gepasst hat mit dem Gips, hat er sich ja dann eine Socke anfertigen lassen, einen sozusagen Kunstschuh, den er dann wie so einen Socken drüber ziehen konnte und hat dann den Film mit gebrochenem Knöchel weitergemacht.
Zu Ende gemacht, ja.
Ebenso ist er von einer Mauer, glaube ich, damals gestürzt und ist auf den Kopf gefallen und hat einen Schädelbasisbruch erlitten und hat ein, glaube ich, golfballgroßes Loch im Kopf gehabt, wo er beinahe auch dran verstorben wäre. Und wenn man sich die ganzen Actionfilme von Jackie Chan anschaut, sei es jetzt Police Story oder einer meiner Lieblingsfilme Mission Adler.
Auch gut, ja.
Rumble in the Bronx, wie gerade erwähnt, ebenfalls einer der spektakulärsten Filme, weil es wahrscheinlich einer seiner ersten Ausflüge nach Amerika war.
Ja.
Und diese ganzen Stunts, die sind so voller Wucht, die Action, die Kampfszenen. Und er hat ja selber gesagt, er hat seine Kampfszenen hat er angelehnt an die ganzen Stummfilm-Schauspieler, wie jetzt ein Buster Keaton, und hat das mit sehr viel diese Kampfszenen mit sehr viel Tanz und Akrobatik verbunden, wie jetzt zum Beispiel in Shanghai Nights,
ja,
wo er dann mit dem Regenschirm kämpft. Und das hat er sich ohne Witz jetzt aus einem Buster Keaton-Film, was, wie ich mich erinnern kann, abgekupfert, der eben auch mit einem Regenschirm akrobatische Tanzeinlagen gemacht hat. Und ja, er hat es dann in eine Kampfszene verarbeitet und das ist Jackie Chan.
Aber zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, bei Shanghai Nights ist ja beim Abspann die ganzen Outtakes.
In jedem Film, in jedem Jackie Chan Film sind die Outtakes.
Weißt du, auf welchen Grund das zurückzuführen ist?
Nein.
Am Highway ist die Hölle los. Aufgrund dessen, weil da am Schluss haben sie auch diese Outtakes in diesen Film mit reingefügt.
Stimmt,
und das hatte Jackie Chan, weil er auch damit spielt, dieses...
Stimmt, an den Film kann ich mich auch noch erinnern,
mit Burt Reynolds. Ich habe letztens eine Dokumentation drüber gesehen, da ist ja, wenn du denkst, wie die Film entstanden ist, eigentlich nur lächerlich. Ist aber wirklich ein erfolgreicher Film, Leute.
Es gibt ja...
Aber, Entschuldigung. Alles gut. Aufgrund dessen, weil diese Outtakes ihnen so gut gefallen haben, weil das einfach brüllend ist, hat er gesagt, das macht er zu einem Markenzeichen zu seinen Filmen. Perfekt.
Ich weiß noch, wo wir uns die sämtliche Jackie Chan-Filme im Kino damals angeschaut haben. Du hast es schon gar nicht erwarten können, bis die Outtakes gekommen sind, weil du immer wissen wolltest, wo ist was passiert.
Rush Hour, die Outtakes, perfekt, mit Chris Tucker.
Also die Rush Hour-Trilogie, ich schaue sie mir gerade mit meinem Sohn an. Wir sind gerade bei Teil 2 fertig geworden. Er findet es sensationell.
Super.
Die Kampfchoreografie, die Action-Einlagen von Jackie Chan in Verbindung mit der frechen, schnellen Klappe von Chris Tucker à la perfekt. Eddie Murphy. Gefällt ihm voll gut, ist aber auch ein Erfolgsrezept.
Ja, natürlich.
Und
leider kommt jetzt der vierte Teil viel zu spät.
Ja, ob der jetzt wirklich notwendig war, ich weiß es nicht. Es ist vielleicht wieder schön, Jackie Chan und Chris Tucker zusammen vor der Kamera zu sehen, weil zwischen den beiden hat sich ja aufgrund dieser Trilogie auch eine intensive Freundschaft entwickelt.
Die besuchen sich minimum 3-4 Mal im Jahr. Einer kommt nach Amerika oder der andere kommt nach Hongkong.
Das wäre schon auch geil, wenn du einen coolen Kumpel irgendwo in Hongkong hättest und da mal rüberfliegen könntest.
Ja, natürlich, aber so entstehen Freundschaften.
Ja.
Was ist nun dein zweiter Teil?
Mein zweiter... Ja, gut. Also, mein Platz Nummer 2 auf meiner Liste der besten Actionfilme: Con Air.
Auch geil.
Regisseur war Simon West, Hauptdarsteller, wie schon mal erwähnt, einer meiner Lieblingsdarsteller, Nicolas Cage, in Verbindung mit John Malkovich, John Cusack, aber auch relativ vielen Nebendarstellern. Ein Danny Trejo ist mit dabei, ein Ving Rhames, Steve Buscemi. Und ich habe damals im Kino, beziehungsweise auf der VHS-Kassette, die es damals noch gab, Leute, VHS-Kassetten, wer sie noch kennt, weiß, wovon wir sprechen. Es war sensationell.
Hammer.
War der Trailer zu Con Air mit drauf. Allein schon, wie der Trailer anfängt, wie die Gangster vorgestellt werden. Und dann natürlich Nicolas Cage als der Held. Allein der Trailer hat schon alles beinhaltet, was ich sensationell finde, was mich angesprochen hat. Explosionen, rasante Action. Und das hat der ganze Film von Anfang bis Ende.
Ja.
Alle machen einen unglaublich geilen Job. Angefangen von Nicolas Cage über McKelty Williamson, sein Zellengenosse, der dann im Flieger neben ihm sitzt.
Ja.
Wirklich über die Ganoven, die ja so an sich ja nicht wirklich Ganoven sind, weil man stellt sie zwar als Mörder und gefährlichste Menschen Amerikas vor, aber wenn man sie dann auch so in Aktion sieht, dann entwickelt man sowas wie, ja, ich will nicht sagen Zuneigung oder Gefühle, sondern man Sympathien, ich sag's mal vorsichtig, Sympathien entwickelt man dann für diese Leute.
Perfekt, ja.
Und man kann sich so gar nicht vorstellen, dass das tatsächlich die schlimmsten Menschen Amerikas sein sollen.
Sind sie aber oft nicht.
Ja, das stimmt schon. Ne? Aber da hat alles gepasst.
Vom Cast, von der Story, perfekt.
Ja, und ich schaue ihn mir definitiv auch wirklich 3-4 Mal im Jahr an. Mindestens, weil Con Air, ich kann ihn schon mitsprechen. Ich finde auch den Soundtrack richtig, richtig gut.
Auf den Punkt.
Ich möchte auch gleich in diesem Bereich oder gleich in diesem Moment, in diesem Atemzug, möchte ich eine kleine Kaufempfehlung an euch rausgeben, Leute. Es gibt von Con Air eine DVD, die wird mit Extended Version betitelt. Holt euch die, Leute.
Rundet den Film perfekt ab.
Ja, also die macht den Film nicht um Längen länger, sondern um Längen besser, weil man erfährt Hintergrundinformationen, die man in der Kinofassung ein bisschen erahnen kann.
Aber nicht so besprochen bekommt.
Genau, und das macht aus dem Con Air einen wesentlich besseren Film. Man erfährt zum Beispiel, wie sein Zellengenosse, sein Freund, den er oder sein bester Freund, den er im Gefängnis kennenlernt, an diese Verbrennung am Arm kommt.
Ja.
Weil in der Kinofassung schaut er, als er seinen Koffer packt, sieht erst den Arm an und ja, weiß, was los ist, aber der Zuschauer nicht. Ja, man sieht zwar die Verbrennung, aber man weiß nicht, in welchem Bezug Nicolas Cage sich diesen Arm jetzt so anschaut. Und in der Extended Version lernen wir dann wirklich kennen, was passiert ist. Also, holt euch die DVD, bitte nicht die Blu-ray. Es steht zwar auf der Blu-ray ungekürzte Kinofassung drauf, aber es ist nicht die Extended Version. Obacht geben, Leute. Und was ist bei dir jetzt? Platz Nummer 2. Ich bin wirklich scheiße gespannt.
Echt?
Ja, es wird muss ja immer besser werden, gefühlt. Ne? Also ich bin jetzt
absolut. Ich komme mich nicht ganz entscheiden, ob es Platz 1 oder Platz 2. Beide sind eigentlich Platz 1, aber es gibt nur einen Platz 1 und Platz 2. Also musste ich ihn leider auf 2 schieben. Und das ist Die Hard. Stirb langsam. John McClane.
Yeah.
Und das ist, ich kann den, wie du bei Con Air, kann ich John McClane von der ersten Sekunde bis zur letzten mitsprechen, mitfühlen. Ich finde ihn den perfekten Actionfilm.
Yippie-yay, Schweinebacke.
YBK, Motherfucker.
Im englischen Original. Für uns Deutsche war natürlich dann das MF ein bisschen zu extrem, aber im Englischen heißt es tatsächlich Yippie-yay, Motherfucker.
Ja.
Und im Deutschen musste es natürlich Yippie-yay, Schweinebacke werden. In einem Actionfilm, wo blutige Einschüsse gezeigt werden, ja, Hinrichtungen, aber ein Motherfucker, das darf nicht vorkommen.
Natürlich nicht. Ja. Aber für mich ist auch nur Weihnachten, wenn Hans Gruber vom Nakatomi Tower springt. Ja. Das ist der perfekte Spruch, den ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört habt. Aber ich finde, das ist der perfekte Weihnachtsfilm zum Mitfühlen. Und wenn er dann runterfällt, ist für mich wirklich tatsächlich erst Weihnachten gewesen.
Und offiziell, das bestätigen selbst der Regisseur, John, die Produzenten, McTiernan, auch Bruce Willis, dass Stirb langsam ein Weihnachtsfilm ist.
Er hat doch alles, was ein Weihnachtsfilm hat. Oder braucht, nennen wir es so.
Eigentlich schon. Also wenn ich an unsere Weihnachten als Kind zurückdenke, dann waren wir auch nicht weit davon entfernt.
Finde ich auch irgendwie keine Frage. Aber es ist halt der perfekte, obwohl er im Juli ins Kino kam damals, 1988.
Ja.
Man hat ja komplett das Gegenteil versucht, was es ist. Nicht um die Weihnachtszeit, wo die besten Blockbuster ins Kino kamen, sondern man war vorsichtig, haben ja schon mal zu der Story zu Bruce Willis gesagt,
ja,
das vorsichtig anzugehen und im Juli. Und er ist komplett durch die Decke damals gegangen, aufgrund dessen.
Aber auch zu Recht.
Perfekt. Wie gesagt, Bruce Willis, perfekt. Das ist für mich sein bester Film, wo er auf den Punkt gebracht hatte, seine schauspielerische Leistung, seine Mimik, seine Gestik.
Ja, also ich sehe das genauso. Und Leute, wenn ihr das möchtet, wir haben es in unserem letzten Podcast zu Bruce Willis Historie angemeldet. Wir würden uns bereit erklären, zu Stirb langsam einen einzigen extra Podcast nur über diesen Film zu machen.
Aufgrund dessen, es gibt nicht nur über den Film zu sprechen, es gibt so viele Easter Eggs zu dem Film, was im Film passiert ist, wie die Schauspieler ausgesucht worden sind, wie sie ausgesucht. Die wurden ja bis auf 2 nie weiter berühmt, aber durch diesen Film perfekt.
Ja, also auch die Hintergrundinformationen und ja, eigentlich so viele informative und auch lustige Hintergrundinformationen, die würden wir da alles mal voll ausbreiten. Wenn ihr das möchtet, einfach in die Kommentare schreiben. Wir haben auf Instagram unsere eigene Seite zu finden unter die Movie Buddies, ein Filmpodcast. Da könnt ihr uns ebenfalls dazu schreiben, was ihr gerne mal möchtet, ob wir das machen sollen, wie wir es machen sollen. Wir sind auf jeden Fall so über Instagram zu erreichen.
Perfekt. Und was ist nun deine Nummer 1?
Ja, also so schnell geht's jetzt auch wieder nicht, mein Freund. Also ich hätte jetzt mal gesagt, wir haben ja noch gar nicht mal so dieses Thema, wir haben ja mit dem Hongkong-Thema haben wir noch nicht mal richtig abgeschlossen, aber wir haben ja zum Beispiel auch noch Frankreich gar nicht erwähnt.
Jean Reno.
Ja, als Action-Darsteller war perfekt. Jean Reno gerade in...
Der ist leider aus meinem Top 5 raus.
Ja, leider.
Leon der Profi, einer der geilsten Filme von ihm.
Ja, aber Pupen als bekanntester Regisseur haben wir tatsächlich Luc Besson. Der hat super dann diese Action-Blockbuster, wie du gerade gesagt hast, Leon der Profi oder Nikita, Hammer, verfilmt. Ist als Produzent der Transporter-Reihe auch in Erscheinung gut getreten.
Aber auch nur die ersten 2.
Egal, aber das gehört alles damit dazu. Auch die Taxi-Reihe.
Ja.
Finde ich persönlich auch wirklich sehr unterhaltsam. unter anderem dieser wirklich kleine, aber unglaublich geile Gastauftritt von Sylvester Stallone im dritten Teil war es.
Ja.
Dann geht es weiter mit Indonesien zum Beispiel. Da ist ein Vertreter mit dabei namens Iko Uwais. Der hat in The Raid 1 und 2 mitgespielt oder Headshot. Und diese Filme haben das Indonesien-Kino so weit nach vorne gebracht, wie es damals die Bollywood-Reihe mit Indien zum Beispiel gemacht hat. Und wer die Filme kennt, gerade The Raid 1 und 2, die Filme strotzen ja nur so von Action, Kampfchoreografie und gewisserweise auch Brutalität.
Das zeichnet aber diese Genre halt aus, dass es extreme Brutalität hat.
Nicht nur das, das ist eben auch was, wo ich dann gleich noch ansprechen wollte. Und Iko Uwais wurde dann von Amerika noch rekrutiert. Er hat mit Mark Wahlberg zum Beispiel den Film Mile 22 gemacht.
Ja.
Unglaublich intensiv. Geiler Actionfilm. Sehr intensiv, nonstop Action. Er hat unter anderem dann auch mit Sylvester Stallone und dem ganzen anderen Actioncast Expendables 4 gedreht. Da muss ich sagen, Patrick verzieht gerade das Gesicht, als hätte er eine schlechte Zitrone gegessen.
Wer, ohne Scheiß, wer den Film gut findet,
aber ist Geschmackssache, ich weiß. Wir alle
das
so.
Das ist mehr als ein Griff ins Klo, würde ich behaupten.
Unglaublich schlecht. Also ja. Das sehe ich genauso, wie ich damals schon gesagt habe. In dem Film Expendables 4 ist mehr CGI verwendet worden, als in der kompletten Herr-der-Ringe-Trilogie. Und dann aber auch noch so schlecht umgesetzt, schlecht beleuchtet.
Für das Budget, was da einfach verwendet wurde, erwarte ich einfach entsprechende Filmqualität. Und das ist einfach nicht mehr ein C-Movie.
Ja.
Also ein Film, der einfach direkt on DVD kommt, wo ich sage, okay, ich habe von dem vielleicht nichts gehört und aus dem Grund habe ich nichts davon gehört.
Dann vielleicht, ja.
Aber da in diesem Film das so zu machen, nein. Danke.
Mhm. Dann noch zu guter Letzt, das Thailand-Kino wurde von einem Darsteller unglaublich weit nach vorne getragen, nämlich Tony Ya.
Oh ja.
Tony Ya.
Wortspiel.
Ist ein Kampfkunstmeister im Bereich Muay Thai. Er hat die Filmreihe Ong Bak wesentlich super geprägt.
Ja.
Allein schon seine Stunts waren zum damaligen Zeitpunkt schon revolutionär. Also man konnte sie ähnlich wie die Jackie Chan Stunts schon fast in einen Hut schmeißen. Er hat unter anderem dann den Wechsel nach Amerika gemacht, wo man ihn, finde ich, sträflichst vernachlässigt hat. Man hat ihn immer nur für kleinere Nebenrollen, Action-Szenen hergenommen, in der Fast and the Furious-Reihe zum Beispiel. Ja, über die brauchen wir auch nicht weiter diskutieren. Und genauso wie sein Kollege Iko Uwais war er auch in der Expendables-Reihe, beziehungsweise im vierten Teil. Und da haben wir gerade unsere Meinung drüber abgegeben und absolut unrentabel. Ja. Bevor wir jetzt zu unserem Platz 1 kommen, würde ich gerne noch die bekanntesten Action-Darsteller mal so ein bisschen unter die Lupe nehmen. Also aus unserer Jugend, vor 5 Jahren, 6 Jahren.
Nee. 37.
Ja, würde ich wirklich die österreichische Eiche
Arnold Schwarzenegger. I'll be back.
Bekannt aus Terminator, Predator, Total Recall und True Lies.
Perfekt. Last Action Hero.
Last Action Hero. Das war auch eine sensationelle Geschichte. Das war bis zum damaligen Zeitpunkt, glaube ich, so der erste Film, der mit so einer Metaebene Film im Film beziehungsweise im Action-Bereich so gespielt hat.
Perfekt, aber gilt auch als leider als Flop und ist im Nachhinein so ein...
Ja, die meisten Filme sind...
Ich weiß, man redet, wir sagen es oft, aber wenn ich jetzt überlege, dass man so einen Film eigentlich als Flop an den Kinokassen, obwohl Schauspieler, sei es jetzt Arnold Schwarzenegger, dann spielt die...
F. Murray Abraham ist mit dabei.
Ist dabei. Die Bürgermeisterin, die...
Tina Turner. Es sind viele Leute damit dabei. Selbst
Jean-Claude Van Damme am Schluss, die kurzen Auftritt...
Ja, aber das sind ja alle, weil er ist ja bei dieser Hollywood-Premiere, da ist ja dann auch Arnold Schwarzenegger als Arnold Schwarzenegger bei dieser Premiere mit dabei. Dann wird, wer war es noch, angerempelt, Bruce Willis ist, glaube ich, sogar noch mit da dabei.
Ja.
Auf jeden Fall unglaublich geiler Film. Ich weiß gar nicht, wieso.
Der ist leider nicht in den Top 5 von mir, sondern leider 6 oder 7 wäre gewesen.
Ja, aber wenn man so sieht, im Horrorbereich war es ja selbst ein The Thing. Wurde ja sträflich vernachlässigt.
Ich weiß, haben auch schon.
Ja, man hat es tatsächlich an den Kinokassen gemieden. Es wurde offiziell als Flop abgestempelt, aber ist jetzt im Nachhinein ein Meilenstein des Science-Fiction-Kinos.
Ja.
Wird zu überall Recht. So gesehen.
Zu Recht.
Ja. Dann als nächstes sein damals größter Kontrahent, wie Arnold Schwarzenegger selber gesagt hat.
Sly.
Ja, it was the biggest, the bigger muscles, the bigger box office, etc., etc. Und das ist unser Sylvester Stallone, bekannt aus der kompletten Rambo-Trilogie. Rambo hat eine ganze Generation geprägt. Dann die City Cobra, Demolition Man.
Stopp oder meine Mami schießt.
Wobei ich den aber nicht im Action-Kino ansiedeln würde.
Aber es ist Hammer. Den, ja. Er mag ihn ja persönlich überhaupt nicht. Aber erst wie sie dann gestorben ist, hat er gesagt, es ist einer meiner Lieblingsfilme. Ja.
Wir haben es beide schon heute erwähnt, Tango und Cash, Cliffhanger und Perfekt. So viele mehr. Sylvester Stallone gilt als die Action-Ikone schlechthin.
Ja.
Auch heute noch. Wenn ich überlege, was er noch für Filme macht in seinem Alter noch, ich meine, klar sind die jetzt nicht mehr so hoch angesetzt wie noch in den 80ern oder 90ern. Und als nächsten haben wir Jean-Claude Van Damme, The Muscles from Brussels.
Ja, auch cool.
Sein offizieller oder sein bürgerlicher Name. Sein bürgerlicher Name ist Jean-Claude Van Fahrenberg.
Van Fahrenberg, ja. Hat er geändert, ja.
Weil es sich besser anhört. Van Damme ist, klingt besser als Van Fahrenberg, weil ich glaube, die konnten das so nicht aussprechen. Und Bloodsport, Harte Ziele, Universal Soldier. Wie du gesagt hast, Sudden Death. Unglaublich geile, wuchtige Filme. Alle atmen den Charme der 80er und 90er Jahre.
Perfekt ein.
Dann gibt es ja noch eben Bruce Willis, Steven Seagal, Kurt Russell. Ne? Last but not least, Jason Statham.
Perfekt.
Einer der Neueren, genau. Dann Jet Li, Dolph Lundgren, Chuck Norris fällt auch noch mit rein, obwohl er ja inzwischen als Internet-Meme am meisten bekannt geworden ist, wo er sogar in The Expendables 2 war es, glaube ich, sich selbst verarscht hat mit diesem Schlangenwitz,
ja,
dass ihn die Schlange gebissen hat und nach Tagen des Leidens dann endlich gestorben ist.
Ja.
Und wirklich, wer die besten Actionhelden aller Zeiten sehen will, Leute, guckt euch The Expendables 1, 2 und im allerärgsten Fall noch 3 an, weil da ist nämlich Mel Gibson noch mit da dabei. Schaut euch die alle an und ihr habt die besten Actionhelden aller Zeiten.
Liam Neeson gilt auch zu nennen, aber
ich fand's da damals schon krass, dass man Liam Neeson in seinem hohen Alter sogar noch als Actionhelden wirklich erfolgreich vermarkten konnte.
Aufgrund dessen, weil es einfach gezogen hat zu der Zeit.
Nicht nur das, aber er hat das auch unglaublich gut rübergebracht.
Die Identität war perfekt.
Sensationell.
Weil man ihn eigentlich zum Beispiel aus, nicht 50 erste Dates, wie heißt diese, tatsächlich Liebe.
Ja.
Ein wirklich super süßer Liebesfilm. Und dann plötzlich siehst du Liam Neeson in einer ganz anderen Rolle, ein Jahr später, wo du nur denkst, so, okay,
es perfekt. Muss ja, genau, es muss ja nicht nur sowas sein wie tatsächlich Liebe. Es reicht ja allein schon, wenn du ihn als Charakterdarsteller in Verbindung bringst.
Ja.
Rob Roy zum Beispiel, Schindlers Liste. Und dann wird aus dem so ein brachialer Actionheld gemacht mit, was war er, glaube ich, über 60, 70?
Ende der 50er.
Ja, kann sein. Auf jeden Fall in diesem hohen Alter, weil normalerweise kennt man so die, ja, allerhöchstens 40-Jährigen, das werden noch Actionstars, aber kein 50, 60-Jähriger mehr.
Nein. Keanu Reeves.
Ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, fällt zum Beispiel die John Wick-Reihe, ist ja auch Perfekt. Eine unglaublich geile Action-Reihe. Leute, sensationell. Ich warte jetzt nur noch drauf auf Ballerina aus der Welt von John Hammer. Wick. Ich habe ihn so noch nicht gesehen. Ich kann mir so auch nicht viel drunter vorstellen. Deswegen werde ich vielleicht auch positiv überrascht, weil ich mit keinen Erwartungen an den Film rangehe.
Also ich fand ihn echt gut.
Okay. Dann bin ich schon mal sehr, sehr gespannt.
Schieß los.
Was Trommelwirbel. Ist da Leute, die mich kennen und ich hoffe auch lieben, die werden wissen, auf welchen Film ich jetzt hinausgehe. Mein Platz Nummer 1, meine Nummer 1 ist und bleibt für alle Zeiten The Rock. Fels der Entscheidung mit Nicolas Cage, Sean Connery, Ed Harris.
Klar.
Ja, und es ist und bleibt einfach ein für mich runder Film. Die Action ist sehr, ich will nicht sagen übertrieben, sie ist bombastisch.
Auf den Punkt.
Ja, sie ist bombastisch, aber trotzdem sehr realistisch angehaucht, nicht im Bereich von einem Fast and the Furious, wo man sagt, das kann überhaupt nicht sein, sondern es ist alles sehr realistisch gedreht, aber trotz allem unglaublich ja, furios.
Zur damaligen Zeit war einfach das nicht möglich, wo du denkst, okay, eigentlich eine aufgegebene Gefängnisinsel, die eigentlich nur zum Besuch hergenommen wird, dass die überrannt wird, nenne ich es jetzt mal so.
Ja, genau, also das übernommen, eingenommen, ja, ne, infiltriert wird. Das also, The Rock hat ja auch schon mit dieser Prämisse zu kämpfen, dass der Bösewicht im Film ja eigentlich so an sich ja gar kein Bösewicht ist, sondern eigentlich nur,
Gerechtigkeit.
Ja genau, nur ein Soldat ist, der Gerechtigkeit möchte und dafür aber zur Waffe greift und sich gegen sein Land richtet.
Ja.
Das war schon sowas, wo dementsprechend viel Tiefgang auch schon mitgebracht hat, wo man also nicht stupide, naja, wir müssen jetzt irgendwie eine Bombe entschärfen und bis dahin muss alles in Schutt und Asche gelegt sein, sondern dass da tatsächlich ein Aufhänger hergenommen wurde, der sogar noch emotional fesselt, weil man sagt, ja, der Kerl hat recht.
Ja. Ja, stimmt.
Und
man kann mitfühlen.
Ja.
In sich, in diese Person, dieses Generals hineinsetzen, warum er das macht.
Ja, und bis es erst einmal auf die Gefängnisinsel kommt, bis Sean Connery rekrutiert wurde, da geht ja schon so viel zu Bruch.
Ja.
Und das ist ja auch nur aus der Feder, beziehungsweise aus dem Produktionsstudio von Don Simpson und Jerry Bruckheimer.
Ja.
Wir kennen keinen Actionfilm aus den, ja, späten 80ern, frühen 90er Jahren, der nicht von Don Simpson und Jerry Bruckheimer produziert worden ist. Wir haben zum Beispiel Tage des Donners, Top Gun, Bad Boys. Wir haben Nur noch 60 Sekunden. Alles sensationelle Mega-Blockbuster. Selbst ein Staatsfeind Nummer 1 mit Will Smith ist von Don Simpson und Jerry Bruckheimer produziert. Schaut euch mal im Internet, geht mal auf Google und gebt
von Tony Scott sogar.
Genau, gebt mal ein Jerry Bruckheimer Productions. Da findet ihr sogar die CSI-Serie.
Ja.
Unglaublich unterhaltsam, gut gemacht und wie schon gesagt, The Rock ist und bleibt für mich meine ewige Nummer 1. Allein schon, weil Sean Connery mit dabei ist, einer der besten, den wir jemals hatten. Und der hat sich ja damals auf Alcatraz, weil er gesagt hat, er ist da eher der Minimalist und ihm ist die Fahrt mit der Fähre jeden Abend und jeden Tag,
habe ich gelesen gehabt,
vom Festland nach Alcatraz und am Abend wieder zurück, ist ihm zu umständlich. Er hat sich auf Alcatraz hat er sich eine Zelle eingerichtet und war über Nacht für die komplette Drehzeit auf Alcatraz einquartiert. Und ich war vor ein paar Jahren tatsächlich selber vor Ort im Gefängnis auf Alcatraz.
Man kann diese Zelle noch nachschauen.
Huhuhu, also wirklich, Leute, das ist nicht lustig. Also da ist schon,
da wurden die Übelsten der Übelsten untergebracht.
Und da ist auch noch ordentlich Flair da dahinter, also ordentlich Geschichte.
Obwohl jetzt keine, also nur zu Besuch.
Ja, ja, klar, aber selbst da merkst du schon so, fuck, aber also das so ist heftig.
So müssten Gefängnisse sein und nicht wie heutzutage.
Sehe ich genauso, also ein Gefängnis soll Gefängnis sein und kein Erholungsurlaub mit Schwimmbad und Bücherei und Fortbildungskursen, Freigang und so weiter. Also die leben heutzutage besser als jeder, vorsichtig, wenn ich das jetzt so sage, als jeder beschissene Rentner, der sein Leben lang gearbeitet hat.
Ja, wir schweifen so weiter.
Genau.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich einen anderen Nummer 1 bei dir gesehen.
Welchen hast du denn gemeint, dass ich Nummer 1 habe?
Predator.
Predator. Also, das ist
bei mir ist er auch unter den Top 5 rausgefallen. Ja. Er ist in den Top 10 drin, aber wo ich sage, so, er fehlt noch ein bisschen was.
Genau, und das ist ja das, wo wir zu Beginn gesagt haben, auch im Podcast zu unseren Komödien. Leute, es gibt so unglaublich viele Actionfilme.
Ja, viel zu viel.
Du kannst nicht auf Anhieb 5 rausziehen und alle anderen vernachlässigen. Ne? Und deswegen war es für uns auch so unglaublich schwierig, weswegen ich ja am Anfang gesagt habe, wir haben es uns irgendwo dann doch wieder schwieriger gemacht, als wir eigentlich wollten. Aber mit einer Top 5 bei gefühlten 750 oder Tausenden von guten Actionfilmen, die auch wirklich unterhalten und ziehen, da 5 rauszusuchen, da musst du irgendwo
Abstriche.
Ja, da kannst du nicht alles mit reinnehmen. Deswegen sage ich ja, also ich hätte auch die komplette Rambo-Reihe hätte ich mit reingenommen, weil jeder Teil für sich ist und bleibt irgendwo ein unglaublich guter Film. Ich habe sie mir jetzt wirklich ohne Scheiß vor ein paar Tagen erst reingezogen, die komplette Rambo-Trilogie. Wohlgemerkt, die Trilogie. John Rambo und The Final Blood habe ich mir echt noch nicht angeguckt, aber die kommen jetzt auch noch, um die Reihe fertig zu machen. Dann Predator. Was haben wir noch? Harte Ziele, Sudden Death. Das sind alles Filme, die fallen so gut in das Action.
Homefront. John Wick.
Ja, das fällt da alles mit rein und wir konnten es einfach
aus den
90er nicht
Jahren
nehmen.
Armageddon. Aber es zeigt die Action. Es ist Action.
Ja, du sagst es. Aber selbst Top Gun, Maverick, der zweite Teil dann dazu.
Perfekt. Mission Impossible-Reihe.
Ja, also deswegen sage ich ja, Leute.
Ich habe mir das hinzumalen, was die Nummer 1 ist.
Ja, also bei mir ist auch innerhalb kürzester Zeit sind Rauchschwaden aus den Ohren raufgestiegen. Und ja, die Festplatte war überladen, also wirklich abgestürzt, weil so viele Filme und welchen nimmst du? Ich war echt überfordert, Leute. Aber ich hoffe, wir haben es für euch einigermaßen gut dargestellt. Aber es fehlt ja noch eine Nummer 1, nämlich von Patrick. Und jetzt
Danke.
Bin ich gespannt. Was ist deine Nummer 1? Ich könnte dich jetzt tatsächlich nicht einschätzen.
Nein?
Nein.
Wir hatten ihn heute schon. Es gibt nur einen Film, den ich liebe als Actionfilm. Und davor sitze und einfach, ich sage nicht dahin schmelz, aber einfach immer wieder anschauen kann. Das ist ein Richard Donner-Film und es ist Lethal Weapon.
Ja.
Es ist perfekt, wie die beiden miteinander harmonieren, diese Slapsticks. Ich mag Eric Clapton persönlich als Musiker. Er hat sich da wirklich Gedanken gemacht. Fun Fact, er hat diese Lieder im zweiten Teil keine Woche vorher geschrieben. Das ist das Perfide dran. Okay. Es sind ja nur im ersten Teil nur ein paar, es sind zwei offizielle Lieder, sonst sind es ja nur instrumentale.
Also du gehst Lieder. Jetzt mit Eric Clapton als Musiker, als Soundtrack-Gestalter ein.
Genau.
Weil du jetzt die ganze Zeit heute schon irgendwo Eric Clapton in Verbindung mit Lethal Weapon bringst.
Es ist perfekt. Er hat auch für anderen Filmen Musik einfließen lassen. Aber der Soundtrack zu Lethal Weapon wollte Richard Donner, weil er ihn auch liebt, Eric Clapton. Und er hat es perfekt eingefangen. Auch genauso wie Mel Gibson mit Danny Glover. Dieses Irre von Mel Gibson kaufst du von der ersten Sekunde, wo er den Tannenbaum, oder wie gesagt, das Koks kaufen möchte, dazu den Tannenbaum noch haben möchte. Und dann dieser Familienvater mit Danny Glover.
Und
perfekt.
Jeder
auf
Teil,
den Punkt.
Jeder Teil hat es tatsächlich.
Immer besser.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Jeder Teil hat es wirklich noch geschafft, immer noch mal eins oben drauf zu setzen und
ich
immer unterhaltsamer zu werden. Entschuldigung.
Nein. Du hast vollkommen recht, unterhaltsamer zu werden, was Neues zu erzählen. Also nicht die Geschichte langweiliger zu werden, sondern du möchtest einfach diesen Film oder diesen Teil. Was passiert jetzt mit den beiden? Eigentlich möchte Danny Glover oder Riggs. Müssen wir nochmal rausschneiden.
Nee, Riggs und Sergeant
Murtaugh. Der Murtaugh. Immer jeden Teil aufhören. Er sagt jedes Mal
eine, ich bin zu alt für diesen Scheiß.
I'm too old for this shit.
Ja.
Und irgendwas reißt immer wieder mit. Irgendwas ist dann, wo du sagst, boah, geil. Und wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, dass Richard Donner ja vor vier Jahren leider gestorben ist. Zu Recht mit 95, aber ich hätte gerne, was ihr seit Jahrzehnten in Planung, das Buch, also Drehbuch würde stehen, haben beide schon zugesagt gehabt.
Ja, ich weiß.
Aber es sind jetzt immer noch rechtliche Sachen, nachdem er leider gestorben ist, dass ein fünfter Teil
sehr unwahrscheinlich geworden ist.
Nein, nicht unwahrscheinlich, aber einfach die rechtliche Sache ist im Moment bei einem Studio, das nicht das vorher von Richard Donner war. Und das ist halt das Problem im Moment.
Ja, okay.
Und das ist halt schade. Und Lethal Weapon, meine Frau hängt ihr irgendwann mal zur Hals raus, weil ich immer sage, auch wie wär's mit Lethal Weapon? Obwohl, letztens hat sie es auch gesagt, wir könnten mal wieder die Lethal Weapons-Reihe anfangen.
Yeah.
So, ich hole ihn.
Ja, dann merkt man halt schon, gell, dass es gute Unterhaltung ist. Und das, was ich sehr, sehr sensationell an der Lethal Weapon-Reihe finde, ist, wie wir jetzt gerade auch so ein bisschen angeschnitten haben, die komplette Quad-Trilogie von Teil 1 bis Teil 4 verfolgt einen roten Faden.
Ja.
Also wenn man sich die Filme wirklich alle am Stück anschaut, könnte es wie ein, was ist das, sagen wir mal, gefühlte 8-Stunden-Film sein.
Perfekt.
Weil jeder Teil nimmt Bezug auf den vorherigen Teil, hat die Story, die Geschichte nie aus den Augen gelassen.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch mit unter anderem ein Erfolgsrezept. Nicht
auch,
nur, dass sich die beiden Darsteller so gut verstanden haben, sondern
der ganze Cast, das auch, wo die gerade
ganz
der ganze Cast, sei es Mel Gibson, Danny Glover, Tracy Wolf, Joey Percy, der im zweiten Teil dazugestoßen ist, den wir alle aus Kevin allein zu Hause kennen.
Jeder Oberbösewicht, gegen den man dann vorgegangen ist, selbst die haben ihre Daseinsberechtigung und auch ihre Jobs unglaublich gut gemacht. Perfekt. Und im vierten Teil war ja, glaube ich, Jet Li sein allererster, glaube ich, Auftritt in Amerika bei Lethal Weapon 4.
Im dritten Teil Rini Russo.
Filmfrau dann, ja.
Filmfrau, perfekt.
Diese Sarkasmus. Unglaublich gut.
Ja.
Deswegen sage ich ja, dass man da auf jeden Teil im Vorfeld, der davor war, nochmal Bezug nimmt und wirklich nicht, wie jetzt zum Beispiel, ich sage es auch sehr, sehr gerne, dass die letzte Star Wars Trilogie der letzte Schrott war, weil man hat immer versucht, weil es gab ja hinter den Kulissen, gab es ja zwischen J.J. Abrams und dem anderen Regisseur, wer war es noch? Egal, zwischen den beiden gab es unglaubliche Spannungen. Der eine streut was in den Film mit rein, was der nächste im anderen Film, im fortsetzenden Film dann komplett über den Haufen wirft und so tut, als wäre das nie passiert. Und jetzt überlegt mal, das wäre bei Lethal Weapon der Fall gewesen.
Wäre nie so erfolgreich gewesen.
Alter Falter, das kannst du doch nicht bringen.
Nein. Und also wie wir schon gesagt haben, du merkst es vom ersten bis zum vierten, diese Harmonie.
Und das zieht sich wirklich komplett durch. Dass
auch Gesichter jeden Teil dazugekommen sind, wie zum Beispiel auch dann im letzten Teil dann zum ersten Auftritt auch Chris Rock in einem Actionfilm.
Ja, aber dir gehört ja eigentlich schon gleich der Arsch versohlt, weil du hast ja eigentlich einen der wichtigsten Charaktere noch vergessen, Joe Pesci.
Oh ja, stimmt.
Alter, was ist nicht in Ordnung mit dir?
Ja, aber wie gesagt.
Aber auch bei dir finde ich völlig zu Recht. Lethal Weapon, die Reihe, Platz Nummer Uno.
Wie gesagt, Stirb langsam oder Lethal Weapon, ich schaue beides sehr, sehr gerne. Auch zur Weihnachtszeit, weil die ersten zwei Teile spielen ja eigentlich zur Weihnachtszeit jedes Mal.
Aber wir haben es ja gerade eben schon gesagt, wir können, also ich sehe auch die Rambo-Reihe, wie gerade gesagt, oder auch die John Wick-Reihe etc. Und so viele andere Filme auch.
Ja gut, ich bin ein 80er-Jahre-Filmfreak.
Selbst Alarmstufe Rot mit Steven Seagal.
Aber der wird ja, was ich heute gelernt habe, richtig in Hollywood verschmäht, aufgrund dessen, weil er immer noch, obwohl er nicht mal mehr C-Movies, sondern das sind ja eher D- oder E-Movies.
Er dreht ja fast gar nichts mehr.
Es sind nur direkt am DVD. Und er hat aber immer noch diese Star-Allüren, was er in den 90ern hat, obwohl es nicht mehr zurecht ist.
Das habe ich schon gehört, dass er da wirklich komplett verschmäht wird.
Ja.
Weil er einfach so ein hochnäsiges Arschloch ist. Also ich kann es nur so sagen.
Ja gut, aber wenn man gefallen oder wenn man nicht mehr so erfolgreich ist, sollte man sich halt auch dann dementsprechend geben und nicht sagen, dass man unbedingt die Diva Marilyn Monroe ist.
Also von seinem Werdegang her
perfekt,
macht ihm so schnell keiner was vor. Er war als Weißer, war er der allererste, der ein Dojo eröffnen durfte, weil das darfst du ja nur als bis zum damaligen Zeitpunkt durftest du nur als Einheimischer, beziehungsweise als Japaner oder jemand, der eben so asiatische Wurzeln hatte.
Ja.
Und er war der erste Weiße, der ein Dojo eröffnen durfte, weil er auch seinen Dan gemacht hat und diese ganze Ausbildung, die er gemacht hat. Und er war auch wirklich so gut, dass er dann tatsächlich die Entscheidungsträger beeindrucken konnte und überzeugen konnte, dass die dann gesagt haben, okay, Junge, du bist so ein sensationeller Kämpfer, du darfst dein erstes Dojo aufmachen, dass du deine Lehre weitergeben darfst. War er wirklich der Erste. Und da muss ich sagen, ziehe ich den Hut davor.
Ja.
Seine Filme, okay, die sind auch richtig gut. Also ich habe einen Kumpel.
Wir reden jetzt aber von den 90er-Jahren-Filmen, nicht von den Filmen ab den 2000ern. Da muss ich das nur dazu sagen.
Genau, also seine alten Filme, also Alarmstufe Rot, das Brooklyn-Massaker, Zum Töten freigegeben, etc., etc. Das waren diese guten Filme. Nico.
Auch gut.
Also ein Kumpel von mir, Grüße gehen raus an dich, Stieber. Ich hoffe, du hörst den Podcast. Wir haben bei ihm zu Hause einen Film angeschaut mit Steven Seagal, in dem er rennt. Und Steven Seagal ist ein guter Kämpfer, ja, aber er ist ein unglaublich schlechter Renner.
Ja.
Wir haben dann schon gesagt, wenn Steven Seagal rennt, sieht das aus wie Ace Ventura, wo er beim zweiten Teil diese lähmenden Giftpfeile in die Arme bekommt und dann davon rennt und die Arme schleudern einfach nur durch die Gegend. Und genauso sieht es halt bei Steven Seagal aus. Ich sage ja, Kämpfer top, Renner flop.
Aber zum Beispiel, wir haben ihn schon angeschnitten, Jean Reno. Ich finde zum Beispiel unterschätzter Film, Wasabi. Ich finde ihn perfekt.
Ja.
Er gilt für mich nicht als Action, sondern eher als Komödie? Was ist ja
Action-Komödie, ja. Und das fällt ja in den Bereich Action.
Aber sensationell, ich habe den erst vor ein paar Tagen angeguckt, bevor wir uns entschlossen haben, einen Action-Podcast zu machen. Und ich habe mir gedacht, boah, genial.
Was uns auch gleich in eine nächste Riege bringt. Wir haben ja nicht nur das Action-Genre, das von den maskulinen Macho-Typen dominiert wurde, sondern es waren auch weibliche Darstellerinnen, Darstellerinnen, die unter anderem ein Genre an sich, dieses Genre mit definiert haben. Wir haben eine Sigourney Weaver, die Ellen Ripley in den Alien-Filmen sagenhaft spielt.
Hammer.
Eine unglaublich starke Frau.
Zur damaligen Zeit wohlgemerkt, muss man sagen, Ende der 70er Jahre war es nicht üblich, dass eine Cast, die zum ersten Mal in einem Film als Hauptdarstellerin gecastet worden ist. Weil die ganzen Schauspieler, die man in Alien sieht, sind berühmter als sie, weil sie war vorher nur als
Theaterschauspielerin.
Nein, sie war in einem einzigen
Film
im Hintergrund als kleine schwarze Figürchen zu sehen.
Ach du Schande.
Und aufgrund dessen, weil sie Theater gespielt hat, hat Ridley Scott zu ihr gesagt, komm mal zum Probe her.
Ja, dann eine Linda Hamilton, die ja mit James Cameron, glaube ich, dann sogar verheiratet war. Oder zumindest liiert, ich weiß es nicht. Egal, Linda Hamilton, Sarah Connor, unglaublich starke Frauenrolle. Wir haben auch eine Mila Jovovich, hat das Action-Genre dank der Resident Evil-Filme oder Monster Hunter,
Fünfte Element.
Ja, das fünfte Element, maßgeblich geprägt. Und mit beeinflusst.
Ja.
Eine Angelina Jolie.
Auch.
Die Salt, Tomb Raider.
Das ist nicht so meins.
Ja, aber es waren actiongeladene Rollen. Und ich meine, die Filme sind unglaublich schlecht gealtert. Da brauchen wir ja auch nicht drüber reden. Ja. Also die Tomb Raider-Filme, wenn ich mir die heute anschaue, ja, die sind damals toll gewesen, weil sie dich unterhalten haben. Aber
du hast das Spiel im Kopf gehabt und hast dann sie gesehen, oh, yeah.
Ja.
Aber jetzt, die wirken nicht mehr. Aber auch der neue Tomb Raider funktioniert für mich nicht wirklich.
Nicht unbedingt. Dann zum Beispiel Action-Horror oder Horror-Action. Das ist der einzige Bereich, wo ich sage, wo Horror und Action zusammenfließen mit Kate Beckinsale, die Underworld-Reihe.
Mag ich zum Beispiel persönlich nicht.
Muss ja auch nicht.
Aber gerade, ja.
Aber wir haben ja, bevor wir den Podcast jetzt gestartet haben, haben wir ein bisschen so drüber gesprochen und ich habe gesagt, das harmoniert nicht, das fließt nicht zusammen.
Passt nicht.
Und jetzt, wo ich es lese, fällt es mir wirklich wie Schuppen von den Augen, ja, die Underworld-Reihe ist Action und Horror zusammen. Weil was da geballert und geschossen und gekämpft wird, kann man nur als Action bezeichnen.
Ja.
Scarlett Johansson ist inzwischen auch eine namenhafte Action-Ikone.
Ja.
Jetzt gut mit dem neuen Jurassic-Film. Ich weiß jetzt nicht.
Fast die 900 Millionen die Woche.
Ja, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Mich interessiert er auch ehrlich gesagt nicht. Aber was hat sie gespielt? Lucy.
Super.
War auch ein supergeiler Action-Film. War der nicht sogar von Luc Besson produziert?
Ja.
Also da haben wir es doch schon wieder. Es fließt alles zusammen.
Ein roter Faden.
Ja, der rote Faden. Ja, Leute, das waren unsere Top 5.
Ich hoffe, euch hat es genauso gefallen, wie uns das zu erzählen.
Und wenn ihr möchtet, wie schon erwähnt, schreibt uns auf Instagram unter die Movie Buddies, ein Film-Podcast. Schreibt uns mal rein. Vielleicht haben wir ein paar Filme vergessen, wo ihr sagt, die hätten unbedingt noch mit reingemüsst.
Und können dann den Film selber behandeln drüber.
Ganz genau. Ja, uns hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es eine unglaublich schwierige Entscheidung war, sich eine
harte.
Ja, eine es harte.
War ein hartes Ziel, diese 5 zu erreichen, wie es so schön heißt.
Sich da wirklich drauf festzulegen. Ja, ich hoffe, euch hat es wie immer genauso gut gefallen,
wie uns
zuzuhören, wie uns den Podcast aufzunehmen. Schauen wir mal, was in der nächsten Folge drankommt.
Wir sind gespannt.
Wir müssen es uns auch noch überlegen, ne? Eine Woche haben wir Zeit, bis dahin. Wünsche euch was.
Servus.
Bis dann. Ciao.